Hier ist Matthias Freihof. Ich bin Schauspieler, Regisseur, Sänger, Lehrer in Berlin. Ja, das war ich auf Radio Dreieckland.
Derzeit stecken wir inmitten einer Pandemie, die fast unser ganzes Leben beeinflusst. Covid-19 ist aber natürlich nicht die erste Krise dieser Art. In den frühen 80er Jahren zum Beispiel gab es Meldungen von einer mysteriösen Seuche in Kalifornien und New York. Relativ junge Männer litten an dem sogenannten Kaposi-Sarkom, welches man zuvor eher an älteren Patienten beobachtet hatte. Was klein begann, weitete sich bekanntlich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten zu einer Pandemie aus, die bis heute nicht ausgerottet wurde. Wir sprechen natürlich von HIV bzw. AIDS. Zwar bekam man in der westlichen Welt mittlerweile die Gefahr weitestgehend in den Griff. Durch sogenannte Kombinationstherapien ist es gelungen, die Virenlast der Betroffenen unter die Nachweisgrenze zu drücken. Auch gibt es inzwischen eine Safer-Sex-Methode, genannt PrEP, bei der HIV-Negative ein HIV-Medikament einnehmen können, um sich vor einer Ansteckung mit HIV zu schützen. Eine Impfung jedoch gibt es nach wie vor nicht. Anlässlich des Welt-AIDS-Tages wurde im Dezember 2020 die enorme Zahl von 38 Millionen Menschen, die weltweit mit HIV leben, bekannt gegeben. Ein Drittel der Menschen erhalten keine Medikamente. Seit Beginn der Epidemie sind weltweit rund 32,7 Millionen Menschen an den Folgen von AIDS gestorben. In Deutschland und der westlichen Welt blieb vor allem, wenn auch nicht nur, die Zeit bis 1996 in schlechtester Erinnerung. Erst durch die besagten Kombinationstherapien konnten viele Menschenleben wirksam gerettet werden. Zuvor gab es eine Generation, die eine Infektion als Todesurteil ansahen, die Freunde und Bekannte verloren, sowie in der ständigen Sorge lebten, andere durch eine potenzielle eigene Infektion anzustecken. Martin Reichert, Jahrgang 1973, Historiker, Kolumnist und Journalist unter anderem bei der Taz, veröffentlichte 2018 sein Buch »Die Kapsel – AIDS in der Bundesrepublik«. Darin beleuchtete er vor allem die Zeit in der Bundesrepublik von 1980 bis zur Gegenwart, sprach mit vielen Betroffenen, Angehörigen, Aktivisten, Menschen aus der Wissenschaft und der Politik. Es sind Menschen, die in den unterschiedlichen Formen mit HIV bzw. AIDS zu tun hatten oder haben. Daraus entstand ein sehr kurzweiliges und informatives Buch, das ich sehr empfehlen kann. Und nun freue ich mich, Martin Reichert persönlich am Telefon zu haben. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Martin Reichert.
Ja, hallo, guten Abend.
Martin, du schreibst, dass du dich 1996 erst geoutet hast. Das heißt, in dem Jahr, in dem sich die Lage aufgrund der aufkommenden Kombinationstherapien zumindest zum Teil zu entspannen begann. Wie hast du selbst die Zeit davor erlebt und verfolgt?
Ja, du meintest ja eben in der Anmoderation, ich bin Jahrgang 1973. Mhm. Dieses erste Spiegelcover, dieses berühmte mit den zwei Männern, die sich da gegenüberstehen, und quasi sich einander auch berühren, also zwei nackte Männer. Das war 1983. Und da war ich also 10 Jahre alt. Und ich erinnere mich an diese seltsame Mischung, dass ich mich einerseits davon angezogen gefühlt habe, von diesen zwei gut aussehenden Männern. Und andererseits war da diese dunkle Gefahr, dieses Virus AIDS, so dass ich jetzt mal wirklich im Nachhinein sagen kann, dass AIDS, HIV und sowas wie eine homosexuelle Identität bei mir komplett miteinander verbunden ist, also wie so eine Art Amalgam. Also man kann es gar nicht auseinanderwirren, es gehört zusammen. Insofern, also dass ich mein Coming-out relativ spät hatte, also erst mit 25, hatte sicherlich viele Gründe, also auch Aufwachsen in der Provinz und ein eher konservatives Elternhaus. Aber trotzdem ist es für mich, diese Angst vor einem Coming-out oder vor einem, die hängt schon sehr stark mit HIV auch zusammen, also weil ich einfach Angst davor hatte, ob mein Leben überhaupt gelingen kann, also angesichts auch einer solchen Bedrohung. Also insofern war für mich HIV bis zu diesem Zeitpunkt was Dunkles, was Beängstigendes, was ich gar nicht richtig erfassen konnte, obwohl ich dann ja später schon dazu in der Lage gewesen wäre. Ich hatte auch immer so eine gewisse Angst davor, sagen wir mal so. Mhm.
Was war denn für dich der Anlass, dich näher mit dem Thema zu beschäftigen? Wenn ich es richtig gelesen habe, war dabei auch ein Krankenhausaufenthalt ein Auslöser.
Na, also die Reihenfolge stimmt nicht ganz, also weil die Überlegung gab es schon vorher, also mit Thomas Spahr vom Surkamp Verlag. Wir kamen so miteinander ins Gespräch und die Idee war eigentlich, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, das aufzuschreiben, weil ein Ende von AIDS sozusagen absehbar war oder ist zu diesem Zeitpunkt. Die UNO hat sich das ja auch auf die Fahne geschrieben, ne? End AIDS, weil jetzt ja dann nochmal eine neue Phase sozusagen eingetreten ist mit PrEP. Also dass es eine junge Generation gibt, die ja, vergleichsweise angstfrei jetzt damit umgehen. Und dass das der richtige Zeitpunkt wäre, jetzt mal darüber zu schreiben, was sie im Nachhinein als richtig herausgestellt hat. Weil jetzt haben wir eine neue Pandemie größeren Ausmaßes. Also ich weiß, vielleicht war es ganz gut, an diesem Zeitpunkt das nochmal zu rekapitulieren. Also vor dem Ausbruch von Corona. Aber dieser Krankenhausaufenthalt, Der hatte eher diesen Effekt, also dass ich dachte so, wenn ich jetzt sterben müsste, da war ich Mitte 40, also Anfang, also 43, und dachte so, naja, dann hätte ich jetzt wenigstens schon was erlebt. Also ich hätte jetzt dann sterben können und sagen können, naja, aber ich habe ja schon geliebt und ich habe Reisen gemacht, ich habe gelebt. Aber wenn man jetzt mit Anfang 20 oder mit 25 oder wie damals in dieser Hochzeit von AIDS sterben musste, da konnte man sich das ja überhaupt nicht schönreden. Und das hat mich dann nochmal so umtrieben und beschäftigt. Also ich dachte so, diese jung verstorbenen, viel zu jung verstorbenen Menschen in dieser Zeit. Und das hat nochmal so einen emotionalen Drive gegeben für das Buch.
Was war denn die Grundidee eigentlich des Buches? Du nennst es ja die Kapsel.
Ja, die Kapsel hat eine Mehrfachbedeutung. Also die Kapsel, ja, die ursprüngliche Bedeutung, die wir da hatten, war eben mit dieser Generation von Männern zu sprechen, die diese Zeit sehr aktiv miterlebt haben. Also nicht jetzt wie ich als Teenager und ungeoutet irgendwo in der Provinz, sondern die Partner verloren haben, Freunde verloren haben, die das ja quasi als eine traumatisierende Zeit teilweise erlebt haben und die darüber eigentlich nicht mehr so viel gesprochen haben, also weniger als man so denkt. Also die diese Erfahrungen und Erinnerungen eher für sich in so eine Kapsel verschlossen haben, die schwer heranzukommen müssen. Das war die Idee, dass ich versuche, an diese Kapsel heranzukommen, sie zu bergen. Andererseits hat die Kapsel noch die andere Bedeutung der neuen Medikamente, die dann ab 1996 auf den Markt kamen und die ja alles verändert haben. Also als dann das große Sterben aufhörte letztendlich. Und insofern hat die Kapsel ja so eine Mehrfachbedeutung.
Mir gefällt es sehr gut, dass du das Thema aus sehr vielen unterschiedlichen Sichtweisen auch beleuchtest. Wir hören praktisch sehr viele, sehr unterschiedliche Personen, die unterschiedlich betroffen waren oder sind. Manche haben sehr persönliche Geschichten preisgegeben, du hast schon erzählt, also manche haben ihren Partner verloren oder Freunde verloren. War es einfach, dafür Leute zu finden oder haben da auch viele abgesagt und gesagt, das möchten wir gar nicht?
Ja, also interessant fand ich, dass viele dann relativ offen waren, wie soll ich sagen, ich würde nicht sagen dankbar, aber doch berührt davon waren, dass jemand bereit ist zuzuhören und eigentlich ganz froh waren sozusagen, dass sich jemand dafür interessiert. Andererseits gab es auch Leute, die das abgelehnt haben, also die oder wo ich schon Gespräche hatte und die danach einen Rückzieher gemacht haben, weil sie entweder gemäß dem, was ich eben über die Kapsel gesagt habe, davon überwältigt waren, also sich damit nicht mehr auseinandersetzen wollten. Und andererseits waren auch Leute dabei, die Menschen dabei, die gesagt haben, nee, ich will das jetzt abhaken, ich will damit nichts mehr zu tun haben und will auch mit diesem Stigma nicht in Verbindung gebracht werden. Das gab es also durchaus auch.
Ich selbst habe von AIDS in meiner Schulzeit gehört, lange Zeit vor meinem Coming-out. Sicher haben mich diese Eindrücke damals auch lange davon abgehalten, mich auch zu outen und als schwulen Mann anzuerkennen. Tatsächlich war es bei mir auch der Tod von Rock Hudson 1985 war ein Moment, ab dem ich mich mehr damit beschäftigt habe. Plötzlich las ich auch dann auch viel mehr von AIDS. Die Zeiten in den Jahren zuvor, also in dem der Spiegel zum Beispiel eine apokalyptische Stimmung aufbaute, hat mich in deinem Buch besonders deswegen auch erschreckt. Im Prinzip wurde der Phase der 70er, in denen die Homosexuellen eine Verbesserung der Lage spürten, eine Art Bestrafungsrhetorik gegenübergestellt. Der Bakteriologe Franz Fehrenbach zum Beispiel wird im Spiegel folgendermaßen zitiert: Vielleicht ist es die Lustseuche des 20. Jahrhunderts, nur nicht so harmlos. Und dann, für die Homosexuellen hat der Herr immer eine Peitsche bereit. War das die Haltung des Großteils der Bevölkerung hierzulande?
Also erstaunlich daran finde ich, habe ja dann mich daran gemacht, genau diese Ereignisse alle nochmal zu rekonstruieren. Also wie du ja sagst, auch den Tod von Rock Hudson, also all diese Stationen. Und ich war im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich den Eindruck, dass das so eine Zwischenzeit war, wie du eben sagst. Es gab diese Revolution in den 70er Jahren. Und man kann jetzt ja auch nicht sagen, um Gottes Willen, in den 80er Jahren hätte es noch gar keine Befreiung gegeben. Also man konnte ja auch in den 80er Jahren teilweise schon in der Provinz, in irgendwelchen Dörfern, ganz normal als schwules Paar leben und relativ anerkannt. Also es gab ja schon diese Liberalisierung, die kam ja nicht erst in den 90ern oder später. Und gleichzeitig kam es dann wie so ein Einbruch wie in alte Zeiten, als hätte es diese Liberalisierung nicht gegeben. Also ich glaube, dass das so eine Zeit war, wo das so auf der Schneide war, wo sich die Gesellschaft letztendlich entscheiden musste, welchen Weg gehen wir? Gehen wir zurück oder gehen wir nach vorne? So ein bisschen wie man es heute auch wieder hat, so eine Zeit. Ne? Also die einen wollen zurück in die 50er Jahre, so die AfD, und die anderen wollen weitergehen. Und so eine Zeit, glaube ich, war das auch in den 80er Jahren. Und für viele war das, glaube ich, ja, war das halt sehr erschreckend, wie so ein Backlash nochmal zu verspüren.
Wie man ja auch in der aktuellen Zeit und der Corona-Pandemie erlebt, waren die Lösungsansätze, nachdem HIV einmal als größere Gefahr erkannt wurde, sehr unterschiedlich. Ab 1985 war Rita Süssmuth von der CDU Gesundheitsministerin in der Ära Kohl. Sie war damals ja in den eigenen Reihen und vor allem in der Schwesterpartei aus Bayern ja alles andere als unumstritten. Können wir von Glück sagen, dass sie damals zusammen mit anderen Weggefährten wie Heiner Geißler sich durchgesetzt hat?
Ja, also auf jeden Fall. Also Rita Süssmuth war ja insofern ein Glücksgriff, weil sie selber sich diesem Problem ja gestellt hat. Man muss ja wissen, dass es eine sehr konservative, katholische, gläubige Frau war. Die war bei den katholischen Frauen der CDU aktiv. Und die musste sich nun plötzlich ausgerechnet mit Kondomen, Analverkehr, ich weiß nicht was, allem auseinandersetzen. Und das hat sie dann auch getan. Und sie hatte, weil sie ihren Wahlkreis in Göttingen eben hatte, auch Kontakte zu den Leuten vom Waldschlösschen. Und ihr Referent war auch schwul. Und das hatte so einen ganz guten Einfluss wohl auf sie. Und dann hat sie sich innerhalb dieser Union also durchsetzen können. Und der Konflikt um die HIV- und AIDS-Politik verlief eben nicht zwischen links und rechts, also nicht zwischen der SPD und der CDU, sondern innerhalb der Union. Und das war auch nochmal eine hochspannende Angelegenheit. Also insofern haben sich dann die liberalen Kräfte, die haben sich halt durchsetzen können. Und Gauweiler hat dann die andere Seite vertreten, der CSU-Mann, der hat sozusagen den konservativen Part übernommen. Und vor dem Hintergrund dieser Zeit, über die wir eben gesprochen haben, die 80er Jahre, in der es den Paragraphen 175 ja noch gab, der war ja noch zwar entschärft, aber noch nicht abgeschafft, der wurde erst 94 abgeschafft. Und vor dieser Erfahrung und diesen älteren Männern, die die Verfolgungszeit noch erlebt haben, wäre es katastrophal gewesen in Deutschland, wenn man mit autoritären Maßnahmen daran gegangen wäre. Insofern war es ein Glücksfall, dass mit Süssmuth eben der liberale Ansatz sich durchgesetzt hat, wo es um Aufklärung ging, um Selbstverantwortung ging. Und das hat ja eben auch wunderbar funktioniert.
Was siehst du denn als die wichtigsten Punkte an, die Frau Süssmuth damals richtig gemacht hat?
Ja, sie hat genau dieses auf Aufklärung gesetzt. Das fing mit einem, heute könnte man darüber lachen, also mit einer Briefwurfsendung. Alle deutschen Haushalte haben so einen Brief bekommen, in dem über AIDS aufgeklärt wurde. Dann es wurde auf Prävention gesetzt, auf Eigenverantwortung, Kondome, die berühmte Kondomkampagne. Und man hat eben damals relativ modern, also gemäß diesen Prinzipien der Ottawa-Konferenz, auf Eigenverantwortung in den Milieus gesetzt, also in dem Fall eben auch in der schwulen Szene. Also es heißt, die Politik, das Gesundheitsamt über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat mit den schwulen Szenen sozusagen zusammengearbeitet. Und so ist ja dann auch die AIDS-Hilfe entstanden. Und das war insgesamt ein Glücksgriff. Also weil man die Leute nicht verkretzt hat und nicht verängstigt hat, sondern heute würde man sagen, empowert hat. Es wurden ja auch nicht Saunen geschlossen und Clubs geschlossen, so wie Gauweiler das ja in München gemacht hat, sondern man hat eben die Orte auch erhalten, in denen die Leute zusammenkamen und sich unterhalten haben, kommuniziert haben. Es gab ja auch kein Internet. Also insofern war das schon eine kluge Politik und es ist ja auch gelungen. Die Zahlen sind ja dann zurückgegangen. Also es ist ja gelungen, die Pandemie einzudämmen.
Gegenspieler waren ja unter anderem, du hast eben schon genannt, damals unter anderem Politiker wie von der CSU Peter Gauweiler, aber auch der heutige Innenminister Horst Seehofer, auch Franz Josef Strauß wäre natürlich hier zu nennen. Peter Gauweiler stand dir ja anlässlich deiner Recherchen nicht zur Verfügung. Hättest du gerne mit ihm gesprochen und auch mit Horst Seehofer? Und gab es nachträglich noch Reaktionen von irgendeiner Seite?
Ja, Seehofer war jetzt nicht so die treibende Kraft, der war damals auch nicht so sehr bedeutend. Gauweiler war natürlich der große Gegenspieler und für das Buch wäre es wichtig gewesen, ihn zu treffen. Und ihn zu treffen, wie ich halt auch Rita Süssmuth persönlich getroffen habe. Und ich habe ihm das auch angeboten, aber er wollte nicht. Und deswegen kann man natürlich niemanden. Aber ich hätte ihn gerne zu Wort kommen lassen. Und so ist es halt, also es ist ja immer ambivalent. Also es ist ja so, dass die andere Seite, also die Süssmuth-Seite, hätte die schärferen Instrumente ja durchaus auch in der Tasche gehabt. Also die lagen auch in den Schubladen. Also wenn diese Empowerment-Strategie nicht funktioniert hätte, dann hätte man auch den Weg Gauweilers unter Umständen verfolgt. Umgekehrt hat Gauweiler durchaus in München auch dafür gesorgt, dass es Aufklärungsveranstaltungen gab in Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe. Also es ist immer nicht so schwarz-weiß, wie man es denkt. Und trotzdem war er keine gute Figur. Also er war jemand, der, und da sind die Zeitzeugen ja einig, der das sich gar nicht dafür wirklich interessiert hat, für die Opfer oder für die Betroffenen, sondern das benutzt hat, um bekannt zu werden, was ihm ja auch gelungen ist. Also jeder kannte danach Peter Gauweiler. Aber er hat nicht mit mir gesprochen. Ja, schade. Mhm.
Was ich in der aktuellen Zeit der Corona-Epidemie sehr spannend finde, dass auch damals Schweden einen Sonderweg einschlug. Anders als heute, wo viele Schweden bei den Maßnahmen als wesentlich lockerer empfinden, schlug man damals dort eher eine härtere Gangart an. Und das in einem Staat, in dem die Homosexuellen sehr viel früher sehr viel mehr Rechte hatten als zum Beispiel in der BRD. Als auch in Schweden AIDS als große Gefahr erkannt wurde, galt ein wenig das Prinzip gute Schwule, böse Schwule. Infizierte wurden zum Beispiel auf einer Insel in einer Art Lager gebracht. Wie bewertest du den schwedischen Weg? War das im Prinzip der Weg, den auch ein Herr Gauweiler sich gewünscht hätte?
Ja, das ist eben interessant, weil man da so ein bisschen ins Schleudern kommt mit links und rechts, was ich eben schon meinte. Weil Schweden, klassisch sozialdemokratisch, ist ja, wenn man es, dann versteht man es vielleicht, ist ja den gleichen Weg gegangen wie die DDR. Mhm. Also auf so eine sozialdemokratisch ein bisschen bevormundende Art und Weise. Also nach dem Motto, Junge, wir wissen hier, was gut für dich ist und wenn du dich daran hältst, dann passiert dir auch nichts. Also und in Schweden hat man ja dann auch die Saunen zum Beispiel geschlossen, also so wie in New York. Und hat eben auch diesen Stanbyhof eingerichtet. Und das ging vor dem Hintergrund aber einer liberaleren Sexualpolitik. Also die hatten eben nicht die Erfahrung des Paragraphen 175 und dass man die Schwulen in Lager gestellt hat, sondern die hatten schon eine lange Tradition von Offenheit, von Legalität. Es gab auch schon Gesundheitszentren, ähnlich wie die AIDS-Hilfe dann später in Deutschland entwickelt wurde, die damals in Schweden eher für Gonorrhoe und Syphilis und entsprechende Geschichten eingerichtet wurden. Also man hatte da eine andere Ausgangslage. Und insofern ist man damals eher autoritäreren Weg gegangen, anders jetzt als in der jetzigen Corona-Pandemie. Der deutsche Weg, den Süssmuth beschritten hat, der war ja eigentlich der liberale Weg, also quasi schon heute, kann auch sagen, neoliberale Weg, weil man nämlich einfach sagt, die Leute sind selbstverantwortlich in ihren jeweiligen Milieus, die müssen sich selbst kümmern. Also das ist eher so dieser Zeitgeist.
Was in deinem Buch auch sehr gut erkennbar ist, ist eine gewisse Ironie dieser katastrophalen Zeit. Homosexualität wurde sichtbarer, weil man sich damit plötzlich beschäftigen musste. Kann man, so tragisch das ja gleichzeitig auch ist, sagen, dass die heutige weitgehende Akzeptanz von LGBT unter anderem in Deutschland dadurch langfristig gefördert wurde?
Ja, also ich würde sagen ja. Also weil es wurden erhebliche Teile der Infrastruktur in der Zeit errichtet, die wir heute noch haben. Also ich habe eben die Akademie Waldschlösschen erwähnt oder auch diverse Stricherprojekte, Überfalltelefone, all diese Dinge, die wurden erst angesichts dieser AIDS-Krise und dieser Bedrohungslage möglich. Und das zweite große Thema ist, was sich dann so zum Beispiel auch auf Frau Süssmuth bezieht, die ja dann plötzlich, wie gesagt, über Analverkehr und Kondome sprechen musste. So ging es ja allen anderen auch. Auf einmal musste man über Sexualität sprechen, man musste über dann eben auch über Schwule sprechen, über Prostitution, über Übertragungswege. Es hat insgesamt, glaube ich, zu einer Liberalisierung in sexuellen Fragen geführt oder zu einem Erwachsenwerden. Und zu diesem Erwachsenwerden gehörte sicher dann auch dazu, sich mit diesen Schwulen und Lesben tatsächlich mal auseinanderzusetzen. Also es hat schon so einen Sprung nach vorne bedeutet, aber ich möchte es nicht zynisch verstanden wissen. Ne? Also es ist halt einfach nur ja eine Ambivalenz, die sich halt da aus dieser Zeit ergeben hat.
Akzeptanz heißt aber noch lange nicht, dass AIDS heute nicht doch für die Betroffenen ein Makel ist, etwas, was man lieber geheim halten will. Viele Betroffene gehen damit nicht zu ihrem Arzt im eigenen Ort, sondern nehmen zum Beispiel auch weite Wege in Kauf, um sich behandeln zu lassen. Auch davon berichtest du. Ist von den Vorurteilen der 80er Jahre noch zu viel im Kopf geblieben?
Ja, ich fürchte schon. Also das ist eben doch erstaunlich. Das hat aber was mit dem auch zu tun, was ich ja an mir selber festgestellt hatte in meinen jüngeren Jahren, dieses sich vielleicht mit Grauen abwenden, diese Angst, so eine irrationale Haltung dem gegenüber. Und bei vielen ist da irgendwie dieses Wissen in den Anstand mehr so in den 80er Jahren stecken geblieben zu sein. Bei vielen in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft war ja dann auch irgendwann klar, naja, es ist halt tatsächlich die Krankheit der anderen. Also ich habe damit nichts zu tun. Was jetzt wiederum heute ja dazu führt, dass es ja gar nicht mehr die schwulen Männer sind, die sich anstecken, sondern Heterosexuelle, weil sie denken, sie haben damit nichts zu tun. Mhm. Die dann aus dem Urlaub zurückkommen und sich wundern. Also es werden sehr viele auch heterosexuelle Frauen mittlerweile kommen mit AIDS-Vollbild in die Praxis oder ins Krankenhaus. Und niemand kommt auf die Idee, dass sie positiv sein könnten, weil sie ja nicht schwul sind, lesbisch sind, nicht als Prostituierte arbeiten, also nicht in das Raster passen. Und insofern ist es schon doch erstaunlich. Also und jetzt, ich bin jetzt hier gerade in einem anderen Land, ich bin in Slowenien. Ich habe also nicht den Eindruck, dass hier offen darüber gesprochen würde. Also hier gibt es auch noch so Sachen, wie da werden Leute geschämt über so Dating-Plattformen. Kann man das hier sehen, wie Leute geschämt werden, so der ist positiv oder denunziert werden. Also es ist schon abenteuerlich. Also da sieht die Welt teilweise noch ganz anders aus als jetzt zum Beispiel in Berlin, wo ich ja lebe. Ne? Also es ist schon noch ein ganz anderer Zusammenhang.
Gibt es Stationen deines Buches, die dich selbst besonders überrascht haben oder besonders beeindruckt haben?
Also überrascht haben mich einerseits Zusammenhänge, die ich nicht wusste, weil ich die erstmal zusammenhängen überhaupt aufschreiben musste, weil so vieles aus dieser Geschichte von HIV-AIDS mir gar nicht klar war, weil es da kaum zusammenhängende Erzählungen gibt, was ich faszinierend finde. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, war dann diese Auseinandersetzung auch mit diesen Selbsthilfegruppen, also Akademie Waldschlösschen habe ich genannt, die positiven Treffen. Da war ich ja auch für Recherche, um mir das anzuschauen. Und dachte so, wow, also was das für eine Kraft hat, wie viele Leute da arbeiten, was es da an Empowerment gibt, an professioneller Arbeit, das fand ich schon ziemlich beeindruckend, ja.
Gab es bei der Recherche und den Gesprächen für dich auch viele Wendungen und neue Impulse? Hat sich das Buch dann praktisch noch bei der Recherche weiterentwickelt?
Ja, das hat sich also permanent weiterentwickelt eben, aber ja, was ich eben schon meinte, so dass ich viele Sachen auch selber gar nicht wusste. Also ich dachte, ich wüsste einiges, aber viele Sachen wusste ich dann doch nicht und habe es relativ mühsam erstmal rekonstruiert. Mhm. Also wie es halt gar keine. Jetzt ich musste gerade lachen, weil die Geschichte hier von Christiane F. wurde für Netflix nochmal neu verfilmt. Mhm. Aber sowas gibt's für HIV-AIDS gibt's das überhaupt nicht. Vielleicht kommt's ja irgendwann mal. Also es ist nicht Teil der allgemeinen Erzählung. Es ist mir immer wieder aufgefallen. Also was ich mir da zusammengebastelt habe, teilweise fand ich ziemlich, ja, wie soll ich sagen, überraschend. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, das musst du halt auch machen. Du kannst nicht einfach nur auf die persönlichen Erinnerungen zurückgreifen, sondern du musst auch noch erklären, was eigentlich passiert ist. Also das waren so die Entwicklungen des Buches, ja. Mhm.
Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie fand ich noch weitere Punkte sehr interessant, die damals schon aufgetreten sind, zum Beispiel die Angst vor Betroffenen, sich testen zu lassen zum Beispiel, oder auch das Verbreiten von Verschwörungstheorien, wie wir sie auch jetzt täglich zur Kenntnis nehmen müssen. Du schreibst zum Beispiel die Theorie, die vom KGB verbreitet wurde, dass HIV in Wahrheit angeblich von der USA als Geheimwaffe kreiert worden sei, oder auch von den apokalyptischen Bestrafungstheorien, die man der sogenannten Schwulenseuche andichtete, da haben wir ja vorhin schon gesprochen von. Woran liegt es, dass solche Theorien in derzeitigen Krisenzeiten so überhand nehmen?
Ja, ich glaube, wenn man mit einer Situation konfrontiert ist, die man sich nicht gut erklären kann oder die auch unangenehm ist, dann oder die kompliziert ist, dann versucht man halt einfache Erklärungen zu finden. Und bei dieser Verschwörungstheorie mit dem KGB, das war einfach zu schön anscheinend. Und meine Kollegen von der Taz fanden es damals so schön, dass sie es wahr finden wollten. Das war Stefan Heim, der Schriftsteller. Der hatte das der Taz in Berlin angeboten. Und die fanden, glaube ich, die Idee, dass die Amerikaner und die CIA da irgendwie dahinter steckt, einfach zu schön in ihrem Anti-Amerikanismus. Aber die Geschichte war designed in Moskau vom KGB. Also sie ist eindeutig ein Hoax. Und es wurde damals gedruckt. Ja, und heute kann man ja auch sehen, was ist, also wer es alles schuld sein soll. Natürlich die Juden und ich weiß nicht, wer noch alles. Und was ich interessant finde, sind, man braucht ja immer jemanden, der irgendwie schuldig ist, ne? Also diese moralische Aufladung auch. Also in Berlin diese Diskussion, dann müssen es die Migranten sein, dann sind es die Roma, dann sind es, ich weiß nicht, wer es nicht sein darf, sind die Kinder. Also Kinder durften nicht Corona übertragen, weil die sind ja unschuldig sein. Also was ja auch total irrational ist. Und da habe ich mich schon Anfang an gewundert. Und da konnte man sehen, ja, so diese moralische Aufladung. Aber es gibt diesen schönen Film von Rosa von Traunheim über HIV, ein Virus kennt keine Moral. Mhm. Und so ist es halt, ne? Mhm. Also es ist halt einfach banal, letztendlich ein Virus. Mhm. Das hat halt Übertragungswege. Und dann muss man halt gucken, wie man sich davor schützt oder welche Therapieformen man finden kann.
Was mich auch noch sehr gewundert hat im Endeffekt, das ist ja eine sehr traumatisierende Zeit gewesen. Wie kommt es, dass diese, gäbe es nicht zum Beispiel ein Buch wie das deine, dennoch drohen in Vergessenheit zu geraten? Du berichtest ja zum Beispiel von einer Aussage des Journalisten und Moderators Matthias Brings, dessen TV-Sendung Liebe Sünde quotentechnisch einbrach, als das Thema HIV und AIDS dann später angekündigt worden ist. Und du berichtest von dem Journalisten und Autoren Axel Schock, der in Zusammenarbeit der Humboldt-Universität Berlin eine Sammlung zur Kulturgeschichte von HIV bzw. AIDS aufbaut. Wenn es solche Projekte nicht gäbe, droht das Thema tatsächlich dann immer mehr in den Hintergrund zu geraten. Wieso ist das so?
Ja, ich denke, es hängt schon damit zusammen, wer da halt betroffen war. Ne? Es war halt ja tatsächlich die, was ich eben schon meinte, die Krankheit der anderen. Also es waren Minderheiten, die betroffen waren. In Deutschland vor allem schwule Männer, dann Prostituierte, Drogennutzer. Die einzigen, die sozusagen von der moralischen Schuld erstmal ausgenommen waren, waren Bluter, so tragisch die Umstände ja auch waren, dass sie daran teilweise verstorben sind. Aber ich spreche jetzt über diese moralische Herangehensweise. Ja, und das ist dann auch schon die Erklärung. Also dieses Abspalten erstens, es hat nichts mit mir zu tun. Und zum anderen ja dann doch dieses Stigmatisierte, das so damit zusammenhängt. Also drängt man es eher weg. Mal sehen, wie es mit der Corona-Epidemie wird. Auch da konnte man im Sommer ja schon beobachten, dass man schon gar nicht mehr wissen wollte, was im März eigentlich war, was es so unangenehm war. Ja, keine Ahnung. Also das kann man jetzt noch nicht sagen. Ne? Aber auf jeden Fall wird der Umgang damit ein anderer sein als jetzt mit einer Krankheit. Also ich muss trotzdem immer, bin ich erstaunt, also ein Kollege, auch ein wohlmeinender Kollege, der meint jetzt neulich wieder so, es hat noch nie so eine Pandemie gegeben auf der Welt, die international, die wirklich jedes Land betroffen hat. Und das, ja doch, also ist erstaunlich. Also kluge Leute, die das so gar nicht an sich herankommen lassen, ne? Welche Dimension das hat, immer noch hat.
Ja, nun ist es ja etwa 2 Jahre her, dass dein Buch erschienen ist und ja auch großen Anklang fand. Nun sind weitere 2 Jahre, gut 2 Jahre ins Land gezogen. Wenn du das Buch aktualisieren müsstest, gäbe es aus der heutigen Sicht noch weitere Personen, die du befragen wollen würdest? Oder gäbe es aus deiner Sicht noch weitere Themen, die du mit einbauen würdest? Corona zum Beispiel, wäre das ein Thema?
Ja, Corona, ja. Also Corona ist ja während dem Zusammenhang natürlich nochmal auf jeden Fall ein eigenes Kapitel. Also wobei das halt schwer zu erfassen ist, wenn man selber so mittendrin hängt. Aber jetzt haben wir auch schon ein Jahr zu so ein Jahr Beobachtungszeitraum. Da würde ich genau auf diese Themen gehen. Also erstens mal moralische Aufladung. Dann das jetzige Theater hier mit dem Impfen kann man ja sehen. Ne? Was ist denn mit dem Zuhören jetzt bei Ländern des globalen Südens? Also wer bekommt denn am Ende überhaupt Impfstoff? Also wir schlagen uns jetzt hier den Schädel ein, wer am schnellsten impft von den westlichen Ländern. Aber ich bin mal gespannt, wie es mit der Verteilung dann weltweit aussieht. Ne? Also das sind ja alles so Themen. Und ein Binnenthema wäre auf jeden Fall, was in dem Buch zu kurz kommt, ist diese neue, ich nenne sie jetzt dann einfach mal journalistisch zugespitzt, Generation Prep, weil es halt absolut alles verändert. Und das kommt in dem Buch noch kaum so gut wie nicht vor, weil es damals erst anfing, dass in den Dating-Plattformen Leute, junge Männer geschrieben haben, ja, ich bin auf Prep oder bin indetectable. Also in Berlin kann man es jedenfalls sehr gut beobachten, so ein völlig neuer, offener, angstfreier Umgang eigentlich damit, was ich ziemlich schön finde. Also ich freue mich darüber, dass es eine Generation jetzt von, gerade von schwulen Männern gibt, in westlichen Ländern, die nicht mehr mit dieser existenziellen Angst so zwingend aufwachsen, sondern die damit unbefangener umgehen. Und das hätte ich gern noch abgebildet. Mhm. Aber das, ja, kommt so ein bisschen kurz. Mhm.
Ja, Martin, erstmal vielen Dank, dass du heute Abend für uns zur Verfügung standst. Zum Abschluss sei nochmal gesagt, dass das sehr spannende Buch, ich habe wirklich sehr, sehr gern und mit großem Interesse gelesen, Die Kapsel AIDS in der Bundesrepublik im Surkamp Verlag erschienen ist. Also erstmal vielen Dank, dass du heute Abend Zeit hattest.
Ja, gerne. Danke für deine Nachfragen. Danke, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt.
Gerne. Und zum Abschluss vielleicht noch, Die Kapsel ist ja nicht dein erstes Buchprojekt. Neben deiner sonst auch journalistischen Tätigkeit, gibt es ein aktuelles Großprojekt, an dem du gerade arbeitest und auf das man gespannt sein darf?
Also ich habe nur eine Idee. Also ich würde gerne was über Slowenien schreiben. Das ist das Land, aus dem mein Ehemann stammt und in dem wir viel Zeit verbringen. Es wäre halt was völlig anderes. Aber das ist noch so ein bisschen halbgar. Also im Moment sitze ich wie alle anderen zu Hause und guck vom Balkon auf die Welt. Da erlebt man ja nicht so viel.
Ja, das stimmt. Ach so. Ja, also dann nochmal vielen Dank. Und ja, das war der Historiker, Kolumnist und Journalist Martin Reichert, mit dem wir über seine Arbeit und über das AIDS-Krise in der Bundesrepublik gesprochen haben. Vielen Dank.
Ich bin Andreas Ismael Mohr, Islamwissenschaftler und Arabist in Berlin. Und ich grüße die Hörer auf der Schwulenwelle bei Radio Dreieckland.